Seien Sie ganz herzlich willkommen zur Bibelstunde. Heute am letzten Sonntag im September 2012, heute am Erntedankfest. Wir werden gleich im Blick aufs Erntedankfest das Lied Nummer 66 singen. Ich singe dir mit Herz und Mund. Herr meines Herzenslust. Wir werden unser Herz aufs Danken einstellen, aber bevor wir das singen, wollen wir ganz herzlich alle grüßen, die heute vielleicht Geburtstag haben oder Hochzeitstag und vor allem die, die das erste Mal da sind. Und wir wollen ganz besonders grüßen Herrn Professor Hans-Joachim Eckstein. Herzlich willkommen wieder. Wir freuen uns sehr. Wir sind einfach froh. Professor Eckstein ist in Köln geboren und hat jetzt den Schönbuch als Wahlheimat gewählt. Darüber sind wir sehr froh. Es ist heute nicht nur Erntedankfest, sondern auch das Fest, der Tag des Übersetzens, habe ich in einem Kalender gelesen. Der Tag des Übersetzens im Rückblick auf einen Mann, der ist in Kroatien geboren und ist bekannt geworden durch seine große Mühe um die Bibelübersetzung. Das war so etwa im Jahr 400 nach Christus. Der Mann heißt Hieronymus, der Tag des Übersetzens. Ich denke, das passt auch zu dem, was Professor Eckstein in vielfacher Weise getan hat und tut. Er übersetzt die Botschaft des Evangeliums, die gute Nachricht von Gottes großer Liebe zu uns, in unser Leben. Er hat es getan für viele, als Student schon, für Schüler und Jugendliche mit Büchern, Vorlesungen an den Universitäten Heidelberg und Tübingen, durch seine Verkündigungsdienste, erst am Freitagabend wieder zum Verständnis der Bibel. Viele von Ihnen kennen ihn und wir heißen ihn herzlich willkommen und wünschen Gottes Segen für die Bibelarbeit nachher. Jetzt singen wir das Lied Ich singe dir mit Herz und Mund Nummer 66.
Ja, wir feiern heute das Erntedankfest und wie Sie gemerkt haben, der erste Anfangsteil soll dem auch gewidmet sein. Wir denken an das viele Gute, was Gott uns schenkt, was er nach seiner Verheißung auch wachsen lässt, was uns zur Nahrung dient, aber auch was uns sonst erfreut. Ihm gebührt unser Dank dafür. Wir dürfen darüber staunen, was er in der Natur wachsen lässt. Aber wir haben auch eine Adresse, wo wir unseren Dank hinbringen können. Wir danken unserem Schöpfer, der das alles wachsen lässt, der das alles gemacht hat. Und wir danken unserem Erhalter und Vater, der uns mit all dem Guten versorgt. Psalm 65 ist überschrieben mit Dank für geistlichen und leiblichen Segen. Und er passt ganz schön zu einem Erntedankfest oder zu einem Dankfest. Gott, man lobt dich in der Stille zu Zion und dir hält man Gelübde. Du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Unsere Missetat drückt uns hart, du wollest unsere Sünde vergeben. Wohl dem, den du erwählst und zu dir lässest, dass er in deinen Vorhöfen wohne. Der hat reichen Trost von deinem Hause, deinem heiligen Tempel. Du machst fröhlich, was da lebt, im Osten wie im Westen. Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. Du lässt ihr Getreide gut geraten, denn so baust du das Land. Du tränkst seine Furchen und feuchtest seine Schollen. Mit Regen machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deinem Gut und deine Fußtapfen triefen von Segen. Im Psalm 66 heißt dann noch weiter, es passt so schön, jauchzet Gott alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich und sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Albert Frey hat ein Lied gedichtet und komponiert, das heißt Zeichen deiner Liebe und Treue. Darin kommt auch etwas zum Ausdruck von dem, was Gott wachsen lässt in der Natur. Aber Albert Frey übersetzt dann und sagt: Das sind Zeichen deiner Güte, treuer Gott. Das sind Zeichen deiner Liebe, Zeichen deiner Treue. Wir singen dieses Lied, was hier vorne an der Leinwand erscheint. Und weil es vielleicht nicht ganz so bekannt ist, wird sich diese erste Strophe einmal wiederholt darstellen.
Was macht man dann? Nun, wie es so ist, wenn man etwas braucht, es findet sich immer jemand, der etwas verkauft und weckt die Illusion, das würde einem helfen. Für jede Krankheit gibt es 1000 Medikamente, ob sie helfen oder nicht. Und so kamen auch Lehrer nach Galatien, die sagten: Ihr lieben Galater, wir wissen, was euch fehlt. Der liebe Bruder Paulus hat euch zwar das Evangelium verkündigt, und bei der Mission ist es auch ganz schön, wenn man begeistert ist, aber das war ja nur die halbe Wahrheit. Ja, Gott liebt euch, das ist schon richtig, aber nicht alles. Gott schenkt euch aus seiner Gnade Vergebung und Rechtfertigung, das ist schon richtig, aber nur die halbe Wahrheit. Ihr müsst zu dem, was Gott in Gnade euch geschenkt hat, nun euren Teil beitragen. Gott hat euch so viel geschenkt zum Christwerden, jetzt seid ihr gefragt, strengt euch an, guckt ins Gesetz des Mose und tut von euch aus den Willen Gottes. Und erst wenn die Gnade Gottes in der Rechtfertigung bei der Wiedergeburt zusammenkommt mit eurer Leistung und eurer Anstrengung in der Heiligung, dann klappt es auch wieder mit einem fruchtbaren Leben. Wie oft war es so, dass wir, wenn wir merkten, dass die erste Liebe wich, klammern wollten wie ein kleines Kind, dem man etwas wegnehmen will. Ein Spielzeug, das es verliert und man klammert daran. Und wir haben versucht, selber zu ersetzen, was an Lebendigkeit nicht mehr da ist. Ich weiß, wie ich als junger Christ an allen Silvesterfeiern dem Himmel alles Mögliche versprochen habe, als ich merkte, das letzte Jahr war nicht so befriedigend geistlich, wie das eigentlich im Evangelium vorgesehen ist, und habe dem Himmel geschworen, ab 1. Januar wird alles anders. Das wurde natürlich nicht anders. Am 7. Januar war ich immer noch der alte Adam aus dem letzten Jahr und wusste nicht, woher es kam. Ich habe den Vorteil, dass ich gleich im Januar Geburtstag habe. Dann habe ich immer gleich dem Himmel nochmal versprochen. Also der Jahresstart hat nicht so funktioniert. Jetzt nehme ich mein natürliches Leben. Also zu meinem Geburtstag verspreche ich dir, ab heute wird alles anders. Ich strenge mich an. Aber es hat sich nichts geändert. So wenig wie bei den Galatern damals. Und Paulus erinnert sie in ihrer Verlegenheit an eine Situation, die er erlebt hatte mit einer anderen frühen Gemeinde, Galater 2, nämlich der in Antiochien. Damals in Antiochien, in der gemischten Gemeinde, wie bei den Galatern, war es das Gleiche. Nachdem Gottes Gnade uns froh machte, und wir begeistert waren in Dankbarkeit, spontan liebten, weil wir gar nicht anders konnten, Zeugen waren, weil uns das Herz überging. Und dann kam der Alltag, haben sie versucht, von sich aus etwas hinzuzusetzen und neu zu machen. Und so war es in diesen beiden Gemeinden in Antiochien und Galatien so, dass sie die Heiligungstheologie hatten. Der Anfang ist Gottes Geschenk. Die Fortsetzung ist unsere Leistung. Der Anfang ist Evangelium, frohe Botschaft, und dann kommt unser Gesetz dazu. Wir müssen leisten, uns als würdig erweisen, unseren Beitrag beitragen zu dem, was Gott von uns will. Man könnte sagen, na, dem Paulus kann das doch egal sein, mit welcher Motivation seine Christen eifrig und fleißig sind. Hauptsache, sie tun etwas. Ob sie aus Liebe missionieren und Dankbarkeit oder aus Angst und Krampf, Hauptsache, sie sagen das Richtige weiter. Ob jemand diakonisch wirksam ist aus dem Überschwang seines Herzens oder nur weil er Angst hat mit schlechtem Gewissen, er würde sonst am jüngsten Tag bestraft, wenn er es nicht tut. Hauptsache, diakonische Arbeit wird getan. aber so ist es nicht. Alles, was wir tun, gibt Zeugnis für unseren Glauben. Und alles, was wir bezeugen in unserem Glauben, gibt anderen Menschen ja ein Bild von unserem Gott. Es ist nicht richtig, dass es dieselbe Suppe ist, ob ich sie aus schlechtem Gewissen koche oder aus Liebe. Es ist nicht richtig, dass ich in der Pflege die gleiche bin, ob ich es aus Dankbarkeit und Liebe tue oder nur aus schlechtem Gewissen und mit schlechter Laune. Und dass das bei der Predigt auch nicht auf dasselbe hinausläuft, haben wir als Predigthörer alle hinreichend schon kapiert und mitbekommen. Was aber dann ist die Antwort des Paulus? Gegen alle Gesetzlichkeit sagt er seinen Galatern, wie damals auch in der Gemeinde in Antiochien, Galater 2, 19 und 20. Ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Also lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was heißt das? Was ich nun in meinem Fleisch, das heißt in meiner irdischen Existenz, lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich in den Tod gegeben hat. Gegen alle Gesetzlichkeit sagt Paulus, nein, das ist der falsche Weg. Bitte kehrt nicht aus Enttäuschung über euren Glauben zu einer Gesetzlichkeit und zu einem Krampf zurück. Denn wir sind dem Gesetz gestorben. Das ist im Munde eines Judenchristen ungeheuerlich. Das Gesetz ist ja die Tora, das ist ja die Bibel der Juden und damit auch der ersten Christen. Und Paulus sagt, ich bin dem Gesetz abgestorben. Warum? Was ist denn falsch am Gesetz, dass man ihm sterben muss? Nun, Gottes Gesetz nach dem Evangelium des Paulus. Gottes Gesetz enthält Gottes Willen. Es beschreibt, wie es aussieht, wenn ein Mensch Gottes Willen tut. Es behaftet mich im Wortsinne auch dabei, was es heißt, Gott Gott sein zu lassen und Gott über alles zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Aber das Gesetz hält uns nur den Spiegel vor. Und wir erkennen im Spiegel, wer wir selber sind. Dass wir nämlich Gott nicht von ganzem Herzen lieben und von ganzer Seele und den ganzen Tag, ob wir einschlafen oder wachen, wie es die Psalmisten besingen, sondern dass wir ihn nicht lieben. Vielleicht halbwegs sympathisch mit ihm sind, aber doch uns selber näher stehen. Dass wir unsere Nächsten eben nicht lieben, schon gar nicht unsere Feinde. Das Gesetz hält uns die Wahrheit vor. Die Wahrheit über unser Leben. Und deshalb sagt nicht etwa Paulus, das Gesetz ist schlecht. Ein Spiegel, mit dem ich nicht zufrieden bin, wenn ich reingucke, hat kein Problem. Ich habe ein Problem. Der Spiegel ist korrekt. Das Gesetz sagt die Wahrheit wie der Spiegel, wenn ich reingucke. Und wer sich über sein Spiegelbild beschwert, der muss sich bei sich selbst beschweren. Der Spiegel ist nicht schuld, wenn er sauber ist und gut geschliffen, an dem, was wieder rauskommt. Er sagt nur die Wahrheit. Aber diese Wahrheit über mich selbst würde mich einsam machen und verzweifelt. Würde uns Gott am jüngsten Tag, wenn wir ihn sehen, wie er ist, nur die Wahrheit zeigen, wir würden vergehen vor Scham und Ärger über uns selbst, über unser verpatztes Leben, all die Möglichkeiten, die wir haben rausgelassen. All die Schuld, die wir auf uns geladen haben, in dem, was wir taten und in dem, was wir eben nicht getan haben, weil wir weggeschaut haben. Wir könnten Gottes Wahrheit nicht aushalten. Und deshalb heißt es auch in der Bibel, dass jemand, der Gott sieht, wie er ist, für sich genommen sterben müsste. Und zwar nicht, weil Gott uns tötet, sondern weil wir selbst nicht bestehen könnten gegenüber einer solchen Herrlichkeit, Liebe und Wahrheit. Das Gesetz würde uns töten. Die Wahrheit würde uns einsam machen. Aber in Christus ist uns Gott nicht nur in seiner Wahrheit begegnet, In Christus ist uns Gott in seiner Liebe begegnet. Worin liegt der Unterschied zwischen Wahrheit und Liebe? Nun, die Wahrheit ist ganz objektiv. Die Wahrheit über mein Leben könnte man beschreiben. Und die Engel kennen sie schon. Und wir haben so eine kleine Ahnung, was die Wahrheit ist, aber wir machen schnell den Sack zu, bevor wir richtig sehen, was alles drin ist in dem Sack unserer Schuld und all der Probleme. Wir schließen die Kellerräume unserer Seele lieber zu, um gar nicht so richtig zu wissen, was eigentlich die Wahrheit unseres Lebens ist. Gottes Liebe ist nicht das Gegenteil von Wahrheit. Gottes Liebe schließt die Wahrheit nicht aus, sondern Gottes Liebe, wie sie im Evangelium bezeugt ist, zeigt uns die Wahrheit in den Augen eines uns Liebenden, eines zugewandten Gottes, der sich unserer erbarmt, wie wir sind. Das Gesetz zeigt uns Gottes Wahrheit und die Wahrheit über unser Leben. Das Gesetz sagt uns, was für uns gilt und was von uns gilt. Das Evangelium aber sagt, was von Gott gilt. Das Evangelium zeigt uns die Wahrheit der Liebe Gottes, die er uns in Christus geschenkt und gezeigt hat. Und wenn wir uns selbst in den Augen Gottes sehen, mit den Augen Gottes sehen, dann sehen wir uns gleichzeitig verzweifelt verrannt, was uns selbst angeht und unser altes Ich, und überwältigt, geliebt von Gott, der uns nicht schönreden muss, der sich nicht täuschen muss über uns, um uns zu akzeptieren, der uns sieht, wie wir sind, mit unserer ganzen Geschichte, Dank und Klage, und uns vollkommen liebt. Gottes Liebe gründet nicht in unseren Qualitäten. Das Gesetz könnte uns nur gerecht sprechen, wenn wir vollkommen wären, und das ist niemand. Gott aber spricht uns gerecht, weil er vollkommen ist. Gott liebt uns nicht, weil wir wertvoll sind, sondern umgekehrt. Wie wertvoll wir sein müssen, erkennen wir erst, wenn wir Gottes Liebe verstehen. Dass er uns liebt, wie wir sind, uns annimmt, wie wir sind. Und all das, was wir selbst in unserem Leben an Schuld, an Verhängnis, an Schicksal, Unerlöstes haben, auf sich selbst genommen hat, um die Konsequenzen zu tragen. Christus starb am Kreuz, nicht weil er sterben müsste, weil er für uns Mensch geworden ist und unseren Weg gegangen ist, weil er an der Botschaft dieser unbedingten Liebe Gottes zu jedem von uns so lange festhielt, bis es die Feinde nicht mehr ertrugen und haben ihn für diese Liebe totgeschlagen, ans Kreuz geschlagen. Er starb aus Liebe für uns, aber noch mehr, er starb unseren Tod. Fortan muss keiner von uns mehr sterben infolge seiner Sünden und Schuld. Den Tod ist er gestorben. Fortan muss keiner mehr von uns, der stirbt, einsam sterben. Denn wie einsam und alleingelassen wir auch menschlich sein mögen, der für uns Gekreuzigte steht an unserem Totenbett und sagt, ich bin da, ich habe alles gelitten, ich bin durch alle Finsternis gegangen, als das Licht der Welt habe ich die tiefsten Tiefen ausgeleuchtet. Ich bin bei dir. Das Geheimnis unseres Lebens also sind wir gar nicht selbst. Weder nach Anstrengung noch Leistung. Auch nicht, wenn wir uns noch so sehr entwickeln, können wir Inhalt des Evangeliums werden. Inhalt des Evangeliums ist nur einer, unser Herr Jesus Christus. Inhalt des Evangeliums ist der Jesus Christus, der als der Sohn Gottes mich so geliebt hat, dass er sogar bereit war, sich selbst sein Leben für mich dahin zu geben. Um jetzt wo zu sein? Unbestritten im Himmel. Mindestens erwarte ich von Eidlingen, dass wir, wenn wir abstimmen, einen Mehrheitsbeschluss dafür bekommen, dass Jesus nicht im Grabe blieb, sondern auferstand und jetzt im Himmel ist. Aber ist er nur im Himmel? Hier kommt das zweite Geheimnis des Paulus. Warum schreibt er den Galatern, dass für ihn das Wichtigste ist, dass Christus in ihm lebt? Nun, weil Christus nicht nur in den Himmel aufgestiegen ist, um dort zu Rechten Gottes zu sein und für uns Fürsprache einzulegen, sondern weil er im Himmel ist, um von dort aus wiederzukommen in Gestalt des Trösters, wie wir bei Johannes lernen, in Gestalt des Heiligen Geistes, um in uns zu wohnen. Und hier sind wir an dem Punkt, wo die Galater etwas missverstanden hatten. Und wo wir heute so oft etwas missverstehen. Dass wir Christus brauchen, um Christ zu werden, das kriegt jeder mit, egal wo er missioniert wird, wenn er denn christlich missioniert wird. Dass Christus für uns gestorben ist, damit wir in den Himmel kommen, das kriegen wir auch mit bei der Evangelisation, sonst wären wir nicht richtig evangelisiert worden. Dass aber Christus gestorben ist, um aufzuerstehen, und dass er auferstanden ist, um in uns zu leben, um die Mitte unseres Lebens zu sein, um in uns Frucht zu bringen und durch uns zu leben. Das ist ein Geheimnis, das nach meiner Erfahrung, Schwester Friederike sprach auf die Jahrzehnte zurück bis ins Studium, ich war vorhin an, Erfahrung von Jahrzehnten, von vielen Jahrzehnten in Seelsorge und Verkündigung, ich sage, den meisten gläubigen Christen noch nicht aufgegangen ist. Dass ihr Geheimnis Christus ist, der in ihnen lebt. Paulus sagt, ich lebe nicht für Christus, sondern Christus lebt in mir. Und nur wenn er in mir und durch mich lebt, kann ich überhaupt für ihn leben. Er bringt es ja für einen Juden unerträglich und für einen Judenchristen auf die spitze Formulierung, ich bin dem Gesetz gestorben, damit ich gerade damit für Gott lebe. Nicht für jüdische Ohren ist das so schrill, das kann ein Jude gar nicht hören, der die Tora liebt. Ein Judenchrist, der das Gesetz liebt, kann das fast nicht hören. Wie kommen wir dazu, Gottes Willen zu tun? Indem wir aufhören, es selbst tun zu wollen. Indem wir aufhören, selbst Christus sein zu wollen. Indem wir aufhören, uns selbst für den Messias zu halten. Johannes der Täufer, der wurde ja mal gefragt, was ist dein Geheimnis? Wer bist du? Und er antwortet frappierend, ich bin nicht der Messias. Ich bin nicht der Christus. Ist das das erste Zeugnis, das wir geben, wenn wir gefragt werden, wer bist du? Ich bin nicht der Christus. Ich habe meinen Theologiestudenten schon gesagt, dieses Zeugnis Johannes des Täufers sollten sie sich im Pfarramt mal über ihr Bett und über ihren Schreibtisch hängen. Ich bin nicht der Christus. Wir meinen immer als Christen, wir müssten Stellvertreter sein für den abwesenden Christus. Er ist ja nicht mehr da, bei der Himmelfahrt zum Vater gegangen, bei der Wiederkunft wird er erst wiederkommen. Im Zwischenraum bin ich verantwortlich. Und wir laden alle Verantwortung auf uns, weil wir meinen, wir müssten diese Welt retten. Du bist nicht der Christus. Du magst Christa heißen, aber du bist nicht der Christus, so wie ich Eckstein heiße und auch nicht der Eckstein bin, sondern wir sollen nur auf ihn hinweisen, wenn wir so schöne Namen haben wie Christian oder Christa oder Eckstein. Das soll wie bei Johannes dem Täufer sein, wie ich bin ein Wegweiser auf ihn hin. Das Geheimnis des Paulus, dass er so viel Frucht in seinem Leben gebracht hat, dass wir heute überhaupt nur menschlich gesprochen zusammensitzen, weil er nach Damaskus so fruchtbar missioniert hat. Ohne ihn gäbe es uns Heidenchristen vermutlich überhaupt nicht als eine Weltkirche. Er war der, der das durchgekämpft hat, auch gegen andere Interessen der frühen Kirche. Was war sein Geheimnis? Er sagt es uns doch. Mein Geheimnis ist, dass ich gar nicht Christ sein will, weil ich es nicht kann. Es gibt nur einen einzigen, von dem man sagen kann, dass er ein guter Christ war. Das ist und war Jesus Christus selbst. Und wir alle sind in dem Maß gute Christinnen und Christen, wie wir Christus durch uns leben lassen. Das hat etwas unendlich Befreiendes. Wir sind immer wieder auf unser Tun, auf unsere Worte, auf unser Gewissen fixiert. Und wir sagen, was muss ich anders machen? Wie sollte ich mich als Christ verhalten? Wir sollten aber vielmehr auf unsere Mitte fixiert sein, auf Jesus Christus. Wenn wir auf Christus schauen, verändert sich unser Leben. Wenn nicht wir anders sein wollen, sondern wenn wir wollen, dass Christus er selbst sein darf in unserem Leben, dann wird alles anders. An anderer Stelle erklärt es Paulus im 2. Korinther 3 und 4, was er mit dem Christus in uns meint, auf eine ganz bewegende Weise, weil er nämlich Christus selbst so beschreibt. Jesus Christus wollte nichts anderes sein, als dass der Vater in ihm lebte und er ganz im Vater war. Christus wollte nichts anderes sein als ein Ebenbild Gottes, sagt dort Paulus in 2. Korinther 4. Er wollte Ebenbild Gottes sein. Worin war er Ebenbild? Nun, er gebraucht das Bild des Mose, der vom Berg kam und in seinem Gericht in der Reflexion noch Herrlichkeit Gottes widerstrahlte, obwohl ja die Herrlichkeit gar nicht mehr unmittelbar zu sehen war. Nicht? Das erleben wir manchmal, wenn jemand etwas ganz Schönes erlebt. Nicht? Also irgendeine Schwester hat was ganz Tolles erlebt oder am Telefon gehört oder einen Brief gelesen und dann kommt die zu den anderen Schwestern und strahlt so, dass alle fragen, was hast du erlebt, was hast du gelesen. Man sieht den Brief nicht, aber man sieht den Schein im Gesicht. Nicht? Die freut sich noch so, dass man fragt, was ist die Ursache deines Strahlens? So, sagt Paulus, war Christus Ebenbild seines himmlischen Vaters. Nicht, was er tat, schon gar nicht, was er aus schlechtem Gewissen tat, sondern was er war. Ebenbild ist das, was wir ja sein sollen seit der Schöpfung. Christus hat uns vorgemacht, wie wir Ebenbild sind, indem wir ganz bezogen sind auf unseren himmlischen Vater, ganz aus seiner Liebe leben, nicht sein wollen ohne ihn und mit ihm alles, ihm nichts vorenthalten wollen, auch keinen Ärger, auch keinen Zorn. Die Psalmisten konnten ja so richtig schimpfen und klagen, sogar ihre Feinde verwünschen, dass sie heute noch für sie ein schlechtes Gewissen kriegen. Aber das ist gut, denn wenn wir das bei Gott loslassen, dann kann es uns schon kein Magengeschwür machen und dann tragen wir dem anderen unsere Schuld nicht hinterher, sondern dann lassen wir es da, wo es hingehört. Gott verträgt all den Ärger. Er war der beste Freund von Hiob. Dann ist er auch dein Freund, wenn du klagst und fragst. Alles mit ihm teilen. Nichts von ihm vorenthalten. Das Ebenbild ist der sichtbare Ausdruck. Das Ebenbild ist der Spiegel eines Gottes, einer Kraft, der an sich unsichtbar ist. Ebenbild, sichtbarer Ausdruck einer unsichtbaren Kraft. Das liegt für die ersten Christen, die Griechisch sprachen, schon in dem Begriff Ebenbild selber drin. Das Ebenbild ist das Spiegelbild. Damit es nicht zu theoretisch wird, war der gestern Abend noch ein bisschen, bevor er ins Bett ging, rausgegangen und habe wenigstens das Fenster aufgemacht. Wir hatten gestern, ich hoffe auch bei euch, einen wunderschönen Mond. Heute ist er ganz rund, gestern hat man schon kaum entscheiden können, ist er schon ganz rund oder fehlt noch eine kleine Ecke. Der Mond ist für mich das schönste Beispiel für das Ebenbild. Der Mond ist der sichtbare Ausdruck einer unsichtbaren Kraft, einer unsichtbaren Lichtquelle. Die Sonne, die wir am Tag noch gesehen haben, ist unseren Blicken, weil sie untergegangen ist, entzogen. Und dennoch habe ich gestern Abend um 11 mit meiner Frau zusammen, nachdem wir noch ein bisschen rumgegangen waren, draußen durch unseren Ort, habe ich die Sonne gesehen. Um 11 Uhr abends. Ja, das ist Dettenhausen. Wie habe ich das geschafft? Ich habe die Sonne gesehen im Widerschein des Mondes. Christus in uns leben lassen, Christus durch uns strahlen lassen, bedeutet so zu leben, wie der Mond zur Sonne steht und die Sonne reflektiert. Was macht der Mond? Der macht überhaupt nichts, als dass er sich ganz breit grinsend heute Abend in die Sonne hält, so dass wir das ganze Lachen sehen seiner Freude und seines Widerscheins. Er macht nichts, als sich bescheinen zu lassen. Indem er aber nichts tut, als die Sonne zu genießen und sich bestrahlen zu lassen, was ist er für die Menschen in der Finsternis? Ebenbild, Widerschein des Lichtes der Sonne. Wie leben wir als Christen fruchtbar? Indem wir aufhören, kleine Sonnen sein zu wollen, aus eigener Kraft rumfunzeln zu wollen, bis wir nur noch husten. Und indem wir endlich anfangen, uns ganz für Christus zu öffnen, alles mit ihm zu teilen, Gutes wie Böses, Zweifel wie Überzeugung, Zuversicht wie Verzagtheit. Keine Sekunde ohne ihn. Jetzt sagst du, ja, das weiß ich ja, aber ich sehe so wenig in meinem Licht. in meinem Wirken, dass da Licht ist, dass andere etwas sehen. Ja, frag heute Abend mal, wenn er gerade allein ist, den Mond. Sag mal dem Mond, Mond, du leuchtest so toll, wie machst du das eigentlich? Ist das sehr anstrengend? Dann wird der Mond dir sagen, wenn er mit dir spricht, er spricht nicht mit jedem, dann wird der Mond dir sagen, wie leuchten? Ich leuchte doch nicht, ich sehe ja nur die Sonne. Wenn mir ein Christ sagt, ich bin erfolgreich, ich strahle Gottes Liebe aus, dann habe ich den Eindruck, oh, das ist ein Mond, der ist in Mondfinsternis. Ein Mond, der sich selbst leuchten sieht, der sieht die Sonne nicht. Solange er nämlich auf die Sonne fokussiert ist, nur die Sonne sieht, kann er das bisschen Funzeln, was er selbst reflektiert, nicht als Leuchten betrachten. Wenn du meinst, im Glauben nicht zu wachsen, dann kann das sein, dass das die Form des Wachsens deiner Demut ist. Sei nicht so ungeduldig mit dir und nicht so ungeduldig mit deinem Herrn. Wir sollen nicht erfolgsorientiert sein, wir sollen nicht wachstumsorientiert sein, sondern beziehungsorientiert. Gott und seine Liebe als einziges Thema im Leben haben, bedeutet zu einem Widerschein, zu einem Ebenbild Gottes zu werden. Ja, wie macht man das? Wie lasse ich Christus durch mich leben? Schon die Frage macht es deutlich, wir verkorksen uns sofort und stolpern über unsere eigenen Beine. Es bedeutet zunächst einmal ein Loslassen. Ein Loslassen von allem, was wir schaffen können. Ich weiß, dass hier die Schwaben in ihrer Heiligung besonders gefordert sind, weil bei uns das Schaffen an sich ein positiver Wert ist. Und ihr müsst auch nicht Angst haben als Schwaben. Ich kann euch einen Paulus zeigen und habe es im eigenen Leben erlebt. Jemand, der aus der Gnade lebt, der schafft viel mehr weg als andere, die nur schaffen, ohne was zu schaffen, weil sie nur mit ihrem Schaffen beschäftigt sind. Das heißt also, jemand, der aus der Liebe lebt, bewirkt viel mehr und das Ergebnis ist viel fruchtbarer als alle Anstrengungen, die wir von uns aus haben. Ich lebe gar nicht, sondern Christus lebt in mir. Was ist das Neue an der neuen Kreatur? Nicht du. Guck nicht in den Spiegel, fühl nicht deinen Puls. Die neue Kreatur kannst du weder im Spiegel sehen, noch wenn du deinen Puls fühlst. Ich meine das auch geistlich in der Gewissensprüfung. Halte den Herzschlag Gottes fest. Und wenn du deine Hand an Gottes Herz hast, dann hörst du sein Herz für dich und diese Welt schlagen. Das ist neue Kreatur. Niemand ist neu in dir außer Christus. Aber wenn er ganz in dir sein kann, dann wird alles neu in deinem Leben. Du wirst immer wieder die alte Eva und den alten Adam sehen, die wir ohne Christus sind und bleiben bis zum jüngsten Tag. Nimm Christus weg aus Paulus und es bliebe nur ein Sünder. Nimm von David, nachdem er Psalmen geschrieben hat, längst König über Israel war, Kriege im Namen Jahwes gewonnen hat, nimm von ihm den Geist weg und was bleibt, ist ein Ehebrecher und Mörder. Keiner von uns ist gewachsen im Glauben, als könnte ihm dies und jenes nichts passieren. Nein, was in uns wachsen soll, ist Christus, seine Liebe. Er soll sich immer mehr entfalten. Und beruhigt, dann wächst etwas in uns. Ja, wir wachsen im Glauben, indem wir Christus in uns Gestalt gewinnen lassen. Indem wir ihm nichts versprechen, sondern ihn seine Versprechen endlich halten lassen in unserem Leben. Gott erwartet nicht mehr von dir, als du ihm gibst. Er erwartet weniger. Wir versprechen Gott immer noch viel zu viel, weil wir uns etwas für uns und unser Leben vornehmen. Dabei hat er sich schon so viel für unser Leben vorgenommen, das würde für eine Ewigkeit reichen. Zu fragen, Herr, wo willst du heute in mir leben? Und wenn morgen der Alltag bei mir wieder zuschlägt und ich gehe an meinen schweren Schreibtisch und sehe all das, was drauf liegt und frage mich, wie schaffe ich das diese Woche, ist das schon die falsche Frage. Wenn ich hingehe und frage, Herr, wie schaffen wir das, dann habe ich schon das Evangelium mit drin und eine neue Perspektive. Die Berge der Arbeit sind nicht kleiner, aber die Kraft ist eine andere, weil der Herr bei uns ist und in uns lebt. Das, was ich jetzt lebe in meinem irdischen Fleisch und was wir so schnell überlesen in meinem irdischen Körper, in meinem Fleisch, Paulus wusste, wovon er redet. Er war krank und hat trotz Krankheit gepredigt. Und als wäre seine Krankheit nicht schon genug, wurde er immer wieder gefoltert, ins Gefängnis geworfen und war mit Ratten und Nässe alleine. Das tat seiner Gicht auch nicht so besonders gut. Das heißt, wenn er sagt, in meinem irdischen Körper, dann konnte er was mit dem Bild anfangen. Wir haben diesen Schatz, so sagt der 2. Korinther 4, in irdenen, in Tongefäßen. Ja, wir sind zerbrechliche Gefäße und bleiben's bis zum jüngsten Tag. Neulich hörte ich von einer jungen Frau, die in einer ganz schlimmen Krise war, und von all dem, was ich mal geschrieben habe, den ironischsten Abschnitt gewählt hat, um Trost zu gewinnen. Ich schrieb nämlich mal jemand, so sagt es in der Seelsorge zu, der sagt, ich bin eine Flasche. Da habe ich ihm gesagt, das ist an sich noch kein Problem, denn der Wert einer Flasche ermisst sich ja nicht von der äußeren Verpackung her oder wie sie aussieht und ob sie glänzend ist oder ein bisschen matt, sondern der Wert einer Flasche ist ja alleine vom Inhalt bestimmt. Die schönste Flasche mit einem verdorbenen Inhalt ist wertlos. Und die unscheinbarste Flasche mit einem hohen Wert ist wertvoll. Wenn wir irdene Gefäße sind, wenn wir uns wie Flaschen vorkommen, ist das noch kein Grund zu verzagen. Denn wenn Christus als der, der uns liebt, in uns ist, dann bist du, Flasche hin oder her, ein unendlich wertvoller Mensch. Ein fruchtbares Christenleben ist ein Leben, das aufhört, selbst handeln zu wollen und in Demut Christus handeln lässt. Das sich nicht verkrampft durch eigene Vorsätze, sondern Christus erlaubt, die Zunge zu gebrauchen, die Hände zu gebrauchen, die Füße zu gebrauchen und zu sagen, ich bin dein Gefäß, lebe du durch mich. Die Sorge, dass das einen Menschen passiv macht und unfruchtbar, könnt ihr getrost ablegen. Bei Paulus war es das Gegenteil. Ich habe in meinem Leben das Gegenteil erlebt. Das, was ich seit den letzten 30, 40 Jahren mache, könnte ich überhaupt nicht selber machen. Wenn man da nicht aus der Gnade lebt, gebt einen die Puste schon lange vorher aus. Und ihr werdet es bei euch erleben, was alles geschieht, wenn wir nur noch Mond sein wollen und aufhören, selber Sonne zu spielen. Ich lebe. Doch eigentlich lebe gar nicht ich, sondern Christus in mir. Denn das, was ich jetzt in meiner irdischen Existenz lebe, das lebe ich im Glauben, im kindlichen Vertrauen auf meinen Sohn Gottes, den Jesus Christus, der sein Leben für mich aus Liebe gegeben hat. Nicht Gesetz, Evangelium. Wollen wir beten? Herr Jesus Christus, wir kommen, um dir zu danken. Zu danken für all das, was unser Leben reich macht. Zu danken für all das, was wir erfahren durften an Bestätigung, an Zuwendung, an Gemeinschaft. Für all das, was wir erfahren durften, auch an Anerkennung, an Entfaltungsmöglichkeit, an Frucht in unserem Leben. Vor allen Dingen aber wollen wir dir heute auch danken, dass du uns liebst, als die vergänglichen Gefäße, als die Tongefäße, die zerbrechlichen Gefäße, die wir sind. Wir wollen dir danken, dass du uns liebst, nicht so, wie wir gerne wären, dass du uns liebst, wie wir wirklich sind. Und dass du selbst in deiner Gnade uns alles das gibst, was du in deiner Liebe von uns erwartest und mit uns vorhast. Herr, wir danken dir, dass du schon für uns am Ziel angekommen bist, dass du mit uns an deinem Ziel startest, dass du für uns gestorben und auferstanden bist und dass durch deine Liebe das für uns gültig ist. Herr, wir bitten dich für jede und jeden hier. Du weißt, welche Lasten wir haben. Nimm sie uns ab. Du weißt, wo wir zweifeln und verzagt sind. Schenk du uns Zuversicht. Komm du in unser Herz. Öffne all die dunklen, verschlossenen Räume. Schenk, dass wir den Mut haben, dir auch das, was wir verdrängen, zu offenbaren. Die Wahrheit über uns aushalten im Angesicht deiner Liebe. Herr Jesus Christus, wir wollen dir nichts versprechen für die neue Woche, aber wir wollen dir alles erlauben. Amen. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, 378 singen wir gemeinsam und wir werden in diesem Lied vieles der Aussagen zum Ausdruck bringen.
Eins der Bücher, die Professor Eckstein geschrieben hat, heißt Gesunden im Glauben. Und ein anderes, Du hast mir den Himmel geöffnet. Etwas von diesem Dienst haben wir heute erfahren. Wir danken Ihnen für diese Hilfe zum Gesundwerden im Glauben, für diese Hilfe, dass wir wieder den Himmel sehen. Ganz herzlichen Dank und wir wünschen Ihnen von Herzen auch für Ihren weiten Dienst als Lehrer und auch in den Gremien, in der Synode und an der Universität von Herzen Gottes reichen Segen. Vielleicht möchte jemand von Ihnen in der neuen Woche nach Büchern fragen von Professor Eckstein in Ihrer Buchhandlung. Vielleicht erwischen Sie auch noch ein Exemplar draußen. Sein neuestes Büchlein sieht so aus und heißt Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Ich habe es heute auch das erste Mal gesehen und es sind einige Exemplare draußen. Ich glaube heute für 10 Euro als Sonderpreis. Ganz, ganz herzlichen Dank. Jetzt habe ich noch 3 Einladungen. Eine Einladung betrifft den 20. Oktober, das ist also noch ziemlich lange. Samstag, 20. Oktober, findet ein Frühstückstreffen für Frauen statt mit Frau Elli Eberhard Kraft. Es ist Samstag, 9 Uhr, im Evangelischen Gemeindehaus in Eidlingen. Wir sagen es mit der herzlichen Empfehlung auch zum Einladen und Weitergeben. Die nächste Einladung ist noch weiter weg. Ende Oktober findet ein besonderes Programm in Villingen-Schwenningen in unserem Gästehaus statt. Die Einladung dazu sieht so aus, es sind Bach-Tage geplant. Es geht um Johann Sebastian Bach und seine Musik. Schwester Christel Schröder und Schwester Annette Bürstinghaus werden einführen in Bachs Leben und einige seiner Werke, vor allem in die Johannespassion. Vielleicht suchen Sie noch nach guten Ideen, auch Menschen einzuladen. Wir empfehlen es Ihnen herzlich. Nehmen Sie die Informationsblätter mit. Und die dritte Einladung ist eigentlich eine etwas speziell. Es geht um den Cannstatter Wasen. Der ist ja gut besucht zurzeit und wir müssen dich extra dafür einladen, aber wir laden Sie ein zum Beten. Seit 1934, da war das die Idee unserer Gründerin Christa von Fiebern, dass in diesem Rummel ein Bibelstand sein sollte. Und seither ist der Bibelstand und inzwischen ist es eigentlich ein Medienstand mit christlicher Literatur, ist mitten im Gewühle des Cannstatter Wasens und wir haben auch von einem großzügigen Spender über 1000 Neue Testamente geschenkt bekommen zum Weitergeben. Beten Sie für das Team, was dort in Dienst tut, tagsüber, vor allem auch abends. Es ist schon eine Herausforderung. Sie haben viele Begegnungen auch mit Menschen aus anderen Ländern, anderen Sprachen. Oft ist die Freude groß, wenn jemand aus Albanien kommt und etwas in seiner Sprache findet oder sogar aus Afghanistan oder Iran. Beten Sie für dieses Team. Dort ist auch ein zweites Team von Schwestern und Mitarbeiterinnen. Dieses Team trifft sich jeden Tag, jeden Nachmittag mit den Kindern der Schausteller und geht mit ihnen in einen Raum und hat ein Programm mit Spielen und biblischen Botschaften, biblischen Geschichten vorbereitet. Beten Sie auch für dieses Team. Es ist ein ganz großes Geschenk, dass das möglich ist. Wir sind froh, dass Gott uns diese Tür zu diesem Dienst offen gehalten hat. Ja, und dann noch, das ist eigentlich die vierte Einladung, herzlich willkommen zur nächsten Bibelstunde am kommenden Sonntag. Jetzt befehlen wir einander Jesus an und wir wünschen Ihnen eine behütete Woche.